Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation, zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstands-Podcasts.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand. Heute mit dem Hicham Elfunti vom Islamischen Bestattungsinstitut in NRW. Hallo Hicham.
Hallo Felix.
Ja, schön, dass du trotz der aktuellen Zeit die Zeit gefunden hast, bei uns im Podcast als Gast zu sein. Deswegen erstmal herzlich willkommen und ich würde dich gerne einladen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was zu deiner Person. Wer bist du und was ist gerade aktuell deine Rolle? Und lass uns gerne später einmal dann nochmal auf das Unternehmen eingehen. Und ja. Starte gerne.
Ja, vielen Dank, lieber Felix. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein, für einen Bestattungsunternehmer bei einem Podcast mitzumachen. Das hat man nicht alle Tage. Ich meine, es gibt definitiv glücklichere Themenbereiche, die man behandeln kann. Umso mehr freue ich mich heute ein bisschen über meine Arbeit und über unser Unternehmen zu erzählen. Zu mir, ich bin 29 Jahre jung. Bestattungsunternehmer mittlerweile in dritter Generation. Wir können jetzt auf eine Unternehmensgeschichte von 42 Jahren zurückblicken. Mein Großvater hat das Unternehmen 1978 in Essen gegründet und vor etwa 25 Jahren ist das Unternehmen mit dem Hauptstandort nach Düsseldorf dann gezogen. Ich bin, wie gesagt, Bestattungsunternehmer und Startup-Gründer. Das passt beides auch zusammen. Ich habe letztes Jahr ein Startup gegründet, was sich eigentlich auch direkt mit unserem Geschäftsfeld zusammen beziehungsweise auch beschäftigt und freue mich, dir heute etwas mehr darüber zu berichten.
Super. Über dein Startup werden wir gleich nochmal sprechen. Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt, wo ihr gerade aktuell steht und was ihr letzten Endes auch an Disruption und auch Innovation in eure Branche bringt. Ich würde gerne noch mal ein bisschen früher anfangen. Wie seid ihr als Unternehmen aktuell aufgestellt? Ich glaube, ihr seid ja auch mittlerweile international unterwegs, was, glaube ich, auch nicht ganz gewöhnlich für ein Bestattungsunternehmen ist. Berichtige mich da, aber meistens sind die ja sehr lokal aufgestellt. Was unterscheidet euch in dem Bereich vor allem?
Also es war bis vor 15 Jahren nicht anders bei uns. Da waren wir auch noch ziemlich lokal aufgestellt. Mittlerweile können wir auf 12 Standorte in 6 Ländern zurückblicken und sind dann soweit auch ziemlich international aufgestellt. Wir machen Bestattungen aller Art durch die verschiedenen Unternehmen, die dann auch zu uns gehören und sind in ganz Europa und in Nordafrika aktiv.
Wow, also das ist, glaube ich, auch etwas, was man nicht jeder Tage hört. Deswegen glaube ich, die Frage, die sich gerade jeder stellt, wie kommt man dazu, für sich zu entscheiden, ein Bestattungsinstitut ja nicht nur auch europaweit, sondern auch über andere Kontinente hinweg auszurollen? Was ist da vielleicht auch die DNA, dass ihr gesagt habt, okay, den Service, den wir in Deutschland anbieten, den transportieren wir auch in andere Länder? Oder ist es vielleicht sogar so, dass ihr dort komplett anders agiert?
Also das Ganze hat so angefangen, ich muss da noch etwas weiter zurück ausholen. Meine Wurzeln liegen in Marokko, mein Vater wurde dort geboren und ist dann als junger Mann nach Deutschland gekommen. Somit haben wir auch in dem einen oder anderen Land ein paar Familienangehörige, die uns oder meinem Vater explizit immer berichtet haben, dass der Service der Bestattungsunternehmen dort ab und zu wünschen übrig lässt. Und somit hatten wir dann die Idee und den Einfall, einfach mal unseren Service, den wir hier in Deutschland anbieten, auch in anderen Ländern anzubieten, wo vielleicht die Bestattungskultur etwas anders ist als hier in Deutschland. Und das hat uns letztendlich dazu bewegt, unseren Service dann in andere Länder zu verlagern.
Du hast es gerade schon angesprochen, Service. Was gehört denn alles zu einem Service von einem Bestattungsunternehmen? Wie kann man sich den Arbeitsalltag von euch vorstellen? Wo helft ihr den Kunden? Was für Themenfelder bearbeitet ihr?
Also meistens ist es ja so, dass nach außen hin ja ein Bestattungsunternehmen nur in der Beerdigung auftritt. Ja, damit verbindet man ein Bestattungsunternehmen. Das ist nicht ganz richtig. Und der Service beginnt schon weit früher, wenn es zum Beispiel um das Thema Vorsorge geht. Wir bieten eine eigene Vorsorge, eine eigene Bestattungsvorsorge mit einem deutschen Versicherer zusammen an. Wir im Alltag wird dann ein Sterbefall angenommen. Wir betreuen die Angehörigen, was auch sehr wichtig ist in dem Bereich, weil der Tod meist plötzlich kommt und die Angehörigen in so einem Fall meistens nicht wirklich vorbereitet sind. Ja, es gibt halt natürlich Fälle, klar, wo abzusehen ist, dass jemand verstirbt aufgrund einer Krankheit beispielsweise, aber es gibt auch sehr viele Fälle, wo es plötzlich dann auftaucht. Und da bieten wir oder da ist eigentlich die Hauptphilosophie unseres Unternehmens, für die Angehörigen da zu sein. Das macht unseren Service aus.
Was sind das dann für Fragen, auf die man vielleicht auch mit euch zukommt? Oder ist es auch so, dass ich vielleicht noch gar nicht weiß, was auf mich zukommt, wenn ein Angehöriger plötzlich verstirbt?
Also meistens ist es so, es gibt alle möglichen Fragen. Das fängt an von, was brauche ich an Dokumenten? Das geht über auch Finanzierungsfragen. Das ist auch eine finanzielle Sache, bei der nicht jeder vorbereitet ist. Das sind auch so Sachen, was passiert mit Eigentum, was passiert mit der Wohnung, was kann ich noch machen, wie sieht es aus mit den Versicherungen, die gekündigt werden müssen, mit allen anderen Verträgen, die gekündigt werden müssen. Und da bieten wir im Rande unseres Service ein quasi Gesamtpaket an und versuchen, die Angehörigen in dieser Zeit mit unserem Service zu unterstützen.
Kann ich mir auch vorstellen, dass das auch sehr dankbar angenommen wird letzten Endes. Gerade so ein Todesfall ist natürlich auch eine Zeit, wo ich vielleicht auch ein Stück weit in eine Schockstarre komme. Ich meine, ich bin froh, ich habe das Thema so in dem Umfeld noch nicht gehabt. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass dann auch sehr viele Emotionen in dem Moment auf einen einprasseln und man sich dann auch ein Stück weit alleine fühlt.
Natürlich, es ist ein sehr emotionaler Job. Man hat mit den Schicksalen von verschiedensten Menschen zu tun und jedes Schicksal ist in dem Fall auch individuell. Man kann nicht sagen, ich bin jetzt darauf ausgebildet und darauf nicht, sondern wichtig ist in unserem Bereich, jedes Schicksal versuchen so nachzuvollziehen, dass die Angehörigen sich auch wohlfühlen.
Was hat dich denn bewegt? Ich habe jetzt verstanden, du bist in der dritten Generation dabei, aber wir haben ja auch momentan in Deutschland wirklich das Thema, eine Nachfolgethematik zu haben. Die habt ihr ja glücklicherweise nicht. Aber was hat dich dazu bewegt, auch in die Fußstapfen zu treten und mit 29 zu sagen, ich werde ja Mitgesellschafter bei einem Bestattungsinstitut und werde in dieser Rolle wachsen?
Wie es manchmal bei Familienunternehmen so ist, wächst man rein. Das war bei mir auch der Fall. Ich hatte das große Privileg, meinen Vater schon relativ früh über die Schulter gucken zu können und auch zu schauen, ja, wie sich überhaupt so ein Bestattungsunternehmen entwickelt, beziehungsweise was ein Bestattungsunternehmen überhaupt macht. Und ich muss dazu sagen, was mich am meisten bewegt hat und was mich auch geprägt hat, ist der Unternehmensgeist, den mein Vater bis heute immer noch hat. Und nach dem Studium bin von Hause aus Medienökonom, habe Medienökonomie studiert, habe nach dem Studium noch kurz beim Unternehmen gearbeitet und anschließend dann in das Familienunternehmen bin ich dann reingerückt. Und ich kann sagen, das war die beste Entscheidung, die ich bis jetzt treffen konnte, weil ein Familienunternehmen zu führen ist, wie der Name schon sagt, auch eine familiäre Sache. Ja, jeder hilft mit in der Familie, aber das ist nicht die Hauptsache, sondern wichtig ist, dass dieses familiäre Umfeld, egal wie groß das Unternehmen ist, immer einen großen Bestandteil im Unternehmen hat.
Würdest du sagen, das ist bei anderen Unternehmen anders? Also auch im Hinblick darauf, was zeichnet ein Familienunternehmen für dich so besonders aus? Klar, man macht viel mit der Familie, aber das kann ja natürlich auch eine sehr große Herausforderung sein. Beruflich, privat verschwimmt ja in dem Sinne. Wie schaffst du da für dich eine gewisse Trennung? Wie gehst du da mit der Thematik um?
Natürlich, klar, wenn man mit der Familie zusammenarbeitet, ist es ja beruflich, ist die Schwelle zwischen beruflich und privat relativ dünn. Jedoch konnten wir oder haben wir das größte Glück, immer das eine vom anderen unterscheiden. Ja, auch in der Beziehung zu meinem Vater oder zu meinen Geschwistern konnten wir immer das eine vom anderen unterscheiden. Und jedoch haben wir eine Sache immer für wichtig empfunden. Und zwar unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da wir ein Familienbetrieb sind, sind in Betrieb unsere Mitarbeiter unsere Familie. Und das wirkt sich auch natürlich auf die Beziehung zu den Mitarbeitern aus. Ich kenne ein paar Mitarbeiter seit meinem Kindesalter, also seitdem ich das erste Mal ins Unternehmen gekommen bin. Und das prägt natürlich auch in der Beziehung zu den Mitarbeitern. Und da denke ich, da sind wir vielleicht dem einen oder anderen Unternehmen etwas voraus.
Jetzt sprichst du ein anderes gutes Thema an. Du kennst viele deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindes an. Die kennen den Hijam, als er klein war, so die ersten Gehversuche mehr oder weniger gemacht hat. Ja. Und hast dich mittlerweile da aber auch ein Stück weit als Vorgesetzter auch entwickelt. Wie war für dich dieser Prozess? Das ist ja auch manchmal eine Herausforderung. Wie hast du das erlebt?
Ja, natürlich ist es eine Umstellung. Wenn man auf einmal dann auf der anderen Seite eines Schreibtisches sitzt, muss man sich erstmal vor Augen führen, welche Verantwortung habe ich. Ja, und das ist der größte Aspekt, der da eine Rolle spielt, die Verantwortung, die ich habe gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die hat mich dazu motiviert, wirklich dieses familiäre Umfeld zu fördern. Und ich bin dankbar darüber, dass wir so ein eingespieltes Team haben in unserem Betrieb oder auch in allen anderen Stationen unseres Unternehmens. Und das ist für mich wirklich, das ist für mich persönlich ein großer, großer Punkt, wo ich sagen würde, das ist für mich wichtig im Unternehmen.
Wie nimmst du denn die aktuelle Zeit wahr? Ich meine, ich will jetzt nicht zu stark auf Corona eingehen, aber wir haben nun mal die Situation, wir haben jetzt auch einen zweiten Lockdown, auch jetzt zu der Situation, wo wir gerade sprechen, haben wir zwar stagnierende Zahlen, aber wie ist der Impact für eure Branche momentan?
Also allgemein ist es natürlich eine sehr große Herausforderung, nicht nur für uns, für alle anderen oder für die meisten Unternehmen, die es gibt. In unserem Bereich ist es natürlich so, dass wir noch enger mit der Thematik Corona zu tun haben, weil auch leider Gottes die Todeszahlen ansteigen in Deutschland und wir dann dadurch mehr in Berührung mit der Thematik kommen. Es ist kein einfaches Thema, auch für uns. Die Gesetze erlauben beispielsweise nicht die Verabschiedung eines Verstorbenen oder einer Verstorbenen am offenen Sarg, wenn eine Covid-19-Erkrankung vorlag. Das den Angehörigen zu vermitteln, ist für mich persönlich und für uns als Unternehmen die größte Hürde, die es zurzeit zu meistern gibt. Denn man muss sich vorstellen, sich nicht von einem oder von dem liebsten Menschen vielleicht verabschieden zu können, ist, glaube ich, eine der schlimmsten Sachen, die im Leben passieren kann. Und da setzen wir mit unserer Professionalität darauf, dass wir die Angehörigen bestmöglich in dem Fall betreuen.
Stößt das dann manchmal auch auf Unverständnis oder wie wird das auch aktuell angenommen?
Natürlich, wo Verständnis ist, ist auch Unverständnis. Und wir können da nur an die Angehörigen appellieren, dass da es geht da um den eigenen Schutz. Es ist noch nicht ausreichend geklärt, inwiefern Verstorbene noch infektiös sind, aber die aktuellsten Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut sind leider immer noch so, dass Verstorbene bis zu einem Zeitpunkt, der noch nicht bestimmt werden konnte, immer noch infektiös sind und somit eine Verabschiedung am offenen Sarg nicht wirklich möglich ist.
Okay. Und für euer internationales Business, was ist da aktuell vor allem eine Herausforderung? Ihr macht ja auch viel Überführungen. Wie zeigt sich das dort in dem Bereich?
Ja, mittlerweile ist die Lage etwas entspannter als zu Beginn. Als die Grenzen geschlossen waren, konnten wir gar keine Überführungen oder so gut wie keine Überführungen mehr durchführen. Das ist natürlich eine große Hürde, die es zu meistern gibt. Ja, vor allem, wenn man jetzt an Familien denkt, die ihren Ursprung in einem anderen Land haben als in Deutschland. Und das muss gar nicht so weit sein, die immer schon den Wunsch hatten, dass der Verstorbene ins Ausland, in die Heimat überführt wird, es dann nicht klappt. Das ist auch eine Sache, die schwierig ist zu vermitteln, aber das konnten wir bisher ganz gut meistern.
Okay, lass uns gerne mal ein bisschen mehr über das Thema Digitalisierung sprechen. So, ihr seid ja auch eine sehr traditionelle Branche. Du bist relativ jung noch in dem Bereich. Ich kann mir vorstellen, dass auch hier du mit einigen Situationen auch konfrontiert warst, die du vielleicht auch als Digital Native als nicht optimal wahrgenommen hast.
Natürlich, klar. Wie es in einem traditionellen Familienunternehmen immer so ist, sind da zwei Generationen, ja, die manchmal aufeinandertreffen und wo sich dort die Meinungen etwas unterscheiden, die gibt es auch bei uns. Ja, ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der gerne die Digitalisierung in einem Unternehmen nach vorne bringen möchte. Ja, in der älteren Generation ist es noch etwas mehr mit Stift und Papier. Da einen Konsens zu finden, ist nicht immer ganz einfach, aber ich denke, wir konnten das in unserem Unternehmen ganz gut hinbekommen und sonst hätten wir ja nicht das Startup gegründet.
Ja, ich glaube, da gehen wir gleich mal drauf ein, aber wo ich nochmal drüber sprechen wollte, nicht nur auf euer Unternehmen bezogen, sondern generell auf die Branche. Das, was du ja gerade auch am Anfang beschrieben hast, ihr seid ja wirklich in ganz vielen Bereichen letzten Endes auch drin, sodass man ja eigentlich sagen kann, die Beerdigung ist vielleicht ein wichtiger Teil, aber ist nicht der Großteil, den ihr macht, sondern mit einem Todesfall gehen viele bürokratischen Prozesse einher, auch mittlerweile dadurch, dass wir alle viel digitaler unterwegs sind, Social Media unterwegs sind. Würde mich da mal interessieren, was sind denn so für Herausforderungen, mit denen Angehörige konfrontiert sind, die es früher vielleicht nicht so gab?
Da gibt es einige. Es fängt allein schon bei der Bestattungsberatung an. Es gibt wenige, die sich eine digitale Bestattungsberatung vorstellen können. Die aktuelle Lage zwingt uns aber dazu, dass wir beispielsweise unsere Vorsorgegespräche nicht mehr vor Ort durchführen können, sondern die dann digital erfolgen müssen. Das ist bei einem Thema wie Bestattungen nicht ganz einfach zu handeln. Jedoch konnten wir bisher immer auf Verständnis stoßen, wenn es darum ging, um digitale Vorsorgeberatung, die wir auch im Lockdown schon angeboten haben. Die zweite Sache ist, dass vor allem die Corona-Krise die Digitalisierung in unserem Bereich sehr weit nach vorn getrieben hat. Unser Bereich setzt sich ja sehr viel mit Behördengängen zusammen. Das heißt, wenn eine Person verstirbt, müssen einige Behördengänge erledigt werden. Die wurden größtenteils analog bisher erledigt. Durch Corona, durch den Lockdown kann man mittlerweile auch vieles digital machen. Die Ämter sind da auch bereit und freuen sich teilweise sogar darüber, dass es digital verläuft. Und das möchten wir natürlich auch anstoßen. Und nicht nur während der Corona-Krise, sondern auch danach, wenn es dann soweit sein sollte, diesen Standard beizubehalten. Ich mache es regelmäßig, ich tausche mich regelmäßig mit den Leitern an den anderen Standorten ein. Beispielsweise in den skandinavischen Standorten haben wir es so, dass analoge Behördengänge schon seit Jahren überhaupt nicht mehr getätigt werden, sondern dass Sachen wie eine Geburtsurkunde oder eine Sterbeurkunde anzufordern, mittlerweile sofort digital geschieht. Und das auch eigentlich sofort dann auch ausgestellt wird. Also da möchten wir auch als Bestattungsunternehmen etwas für die Zukunft mitnehmen und den Bereich etwas nach vorne treiben.
Und ich glaube, das war ja auch der Hintergrund, der ja die Grundlage war für dein Startup. Das heißt, was wollt ihr oder was möchtest du auch in dem Bereich vor allem verändern?
Vor allem möchte ich verändern, dass, wie ich schon gesagt habe, dass immer noch sehr viel analog verläuft. Ich möchte durch das Startup, was wir gegründet haben, die Digitalisierung vor allem herantreiben. Das Ganze oder das Startup hat eigentlich als Datenbank begonnen. Ja, wir haben einfach eine Datenbank für uns programmiert, wo wir Sterbefälle aufnehmen, wo wir die Daten der Kunden aufnehmen, wo wir Datenpflege betreiben. Durch Corona war es dann so, dass wir gesagt haben, hey, warum machen wir nicht daraus ein Startup? Warum machen wir daraus nicht ein Produkt, was wir auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen könnten, die vielleicht immer noch mehr auf dem analogen Weg ihre Sachen erledigen? Und wir sind jetzt zurzeit noch in der Testphase, ne, und möchten im nächsten Jahr dann mit dem Produkt an den Start gehen.
Hol uns noch mal ein bisschen mehr zu ab. Was steht hinter dem Startup?
Also das Startup an sich, der Name Eterna Lux, ewiges Licht, wie der Name schon sagt, es ist das Licht. Und der Name war mir persönlich auch sehr wichtig, dass wir den Namen wählen. Das Licht läuft ja immer weiter. Es hört ja nie auf. Und wir möchten auch mit dem Startup die Ewigkeit und das Licht zusammenführen. Die Ewigkeit, das Leben dann nach dem Tod, das Licht ist dann der Weg, den wir mit dem Startup gehen. Die beiden Sachen möchten wir miteinander verbinden. Und durch dieses Startup, was wir gegründet haben, möchten wir einfach auch in unserem Bereich, der ja nicht gerade durch Digitalisierung bekannt ist, in die digitale Welt nach vorne treiben. Klar, es wird immer eine analoge Richtung geben in unserem Weg. Ja, viele Prozesse werden auch in Zukunft immer wieder analog geschehen, aber wo wir da digital aktiv werden können, möchten wir dann auch digital aktiv werden.
Und was kann ich mir vorstellen, was ihr letzten Endes als Service darüber anbietet? Wird das eine Plattform sein, mit der ich meine Vorsorge machen kann? Ist das ein Thema, worüber Beratung dann passieren wird? Wen targetiert ihr damit?
Also in erster Linie möchten wir unsere Softwarelösung Bestattungsunternehmen anbieten. Die ist dann in verschiedene Bereiche unterteilt. In erster Linie die Datenbank. Also eine Datenbank bei einem Bestattungsunternehmen sieht immer noch so aus, dass dann irgendwo eine Akte liegt, die dann prall gefüllt ist mit Dokumenten in Papierform, und das war's dann. Das möchten wir in erster Linie digitalisieren. Wir möchten durch unsere Plattform auch die Behördengänge digitalisieren. Das heißt, dass dann quasi ein Bestattungsunternehmen, ein Sachbearbeiter in einem Bestattungsunternehmen alle nötigen Behördengänge digital erledigen kann. Es soll eine Schnittstelle dann auch geben zwischen den einzelnen Stellen, wo dann halt die gewünschten oder benötigten Dokumente hingehen. Das Ganze ist noch nicht so ganz einfach zu realisieren, soll aber in Zukunft dann irgendwann möglich sein. Und somit spart man sich natürlich auch Zeit, und man spart sich auch den Stress, den man hat, wenn man einen analogen Behördengang dann erledigt. Es ist so, dadurch, dass wir in Deutschland bundesweit agieren, agieren wir auch nicht nur hier in Düsseldorf an unserem Standort, sondern in ganz Deutschland. Wenn wir jetzt gerade beispielsweise einen Fall irgendwo, sagen wir in Dortmund, haben, warum muss ich als Bestattungsunternehmen alle Behördengänge in Dortmund erledigen? Warum kann ich es nicht digital erledigen? Und damit beschäftigt sich unser Startup. Und ich hoffe, dass es dann auch in Zukunft soweit sein kann, dass wir diese Sachen dann auch digital bestenfalls auch online erledigen können.
Wie sieht das mit den Schnittstellen aus? Ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch die Behörden teilweise noch ein Stückchen hinterherhinken, gerade wenn sie es gewohnt sind, dass vieles analog passiert. Wie geht ihr da in Kooperation mit den Behörden und wie offen zeigen die sich auch?
Die Schnittstelle, die wir jetzt aktuell haben, ist ganz klassisch die E-Mail, also dass wir durch unsere Plattform direkt oder durch unsere Software direkt, die webbasiert ist, quasi die nötigen Dokumente an die Ämter weiterleiten können. Die meisten Ämter, muss ich ehrlich sagen, die meisten Ämter zeigen sich sehr kooperativ und was mich persönlich auch freut, ob es jetzt der aktuellen Lage geschuldet ist oder ob dort ein Drang zur Digitalisierung herrscht. Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, aber was man sagen kann, ist, dass sich da viele oder dass wir auch die Rückmeldung aus einigen Behörden haben, die sich dann auch darüber freuen, dass wir diese Möglichkeit anbieten, diese kontaktlosen Behördengänge durchzuführen.
Eine andere Frage, die sich mir vor allem noch stellt, ist, was auch mich vor allem als Person betrifft. Zukünftig werde ich ja auch eine Art digitales Vermächtnis haben. Das ist ja auch momentan ein Bereich, der noch ja eine Dunkelgrauzone, ich will es mal so sagen, ist. Wie siehst du das Ganze? Wie ist dein Blick auf unser digitales Vermächtnis?
Wir werden in Zukunft uns mit dem Thema immer mehr beschäftigen müssen, da bin ich mir ganz klar. Jeder Mensch mittlerweile, so gut wie jeder Mensch, ist irgendwo auch digital unterwegs. Ja, der digitale Fußabdruck geht immer mehr in die Tagesordnung drüber und somit auch das digitale Vermächtnis. Es ist aktuell, wie du schon gesagt hast, eine Grauzone. Ja, noch eine Grauzone und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Stichwort digitale Vermächtnis in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.
Du sagst gerade, gewinnen wird. Also es ist momentan eigentlich noch gar nicht so ein Thema, das sehr präsent ist bei euren Kunden.
Nicht wirklich. Wir haben ja aktuell noch oder die Anzahl der Menschen im höheren Alter, die dann versterben, ist höher als die Anzahl der jüngeren Menschen. Und dementsprechend ist ja auch das Thema digitales Vermächtnis noch nicht so ganz hoch im Bilde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, durch den Generationenwechsel, den wir auch haben, wird das digitale Vermächtnis immer mehr zu einem wichtigen Punkt. Wir haben auch heute schon Anfragen wie, was passiert beispielsweise, wenn ich versterbe mit meinen sozialen Medien, also mit meinen Kanälen auf meinen sozialen Medien, die es heute nicht alle gibt. Und das sind natürlich auch Sachen, wo wir uns ich bezeichne uns schon als innovatives Unternehmen, auch beschäftigen und auch in Zukunft da die eine oder andere Lösung finden werden.
Um die Frage jetzt einfach mal zu stellen, was passiert denn mit meinen sozialen Medien, wenn ich versterbe? Wie sieht aktuell die Situation aus?
Je nach Anbieter ist es unterschiedlich. Es gibt Anbieter, beispielsweise Facebook, wo dann das Profil, und darüber kann man sich auch streiten, wo dann das Profil immer noch erhalten bleibt, aber das Profil dann halt als reines Erinnerungsprofil dargestellt wird. Ob das wirklich Sinn macht, ich wage es zu bezweifeln. Es ist natürlich schön, sich an einen Menschen zu erinnern, aber ob ich dann regelmäßig da das Profil sehen möchte, das ist eine andere Sache. Meiner Meinung nach ist da Facebook ja immer noch Vorreiter. Andere soziale Medien bieten es natürlich noch nicht an, da eine Lösung für die Angehörigen. Bei manchen, da kam auch die Rückmeldung, war, dass man einfach ein entsprechendes Dokument dem sozialen Medium zur Verfügung gestellt hat und das Profil dann auch gelöscht worden ist. Hatte beim ein oder anderen Anbieter geklappt, klappt aber nicht bei allen. Ich denke, dass da aber in Zukunft noch einiges kommen wird.
Wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, wie es Facebook macht, ist das nicht vielleicht auch ein Weg, wo wir uns als ja immer digitalere Welt auch hinentwickeln, dass wir irgendwann, ich will mal sagen, digitale Friedhöfe haben, weil ein Friedhof ist ja auch ein Ort der Begegnung, wo ich hinkomme, einem Menschen gedenke. Ist das nicht vielleicht auch ein Weg, wo es sich hinentwickeln könnte in Zukunft, ob das dann Facebook ist oder vielleicht auch ein komplett neues Netzwerk? Ich weiß nicht, ob das dann noch ein Social Network ist, aber ein Netzwerk, um letzten Endes ja digital zu gedenken.
Definitiv. In den ein oder anderen Ländern gibt es das schon. Und das ist auch an der aktuellen Lage, das ist auch der aktuellen Lage geschuldet, weil es halt auch Beschränkungen bei beispielsweise Trauerfeiern gibt. Die gibt es auch in Deutschland, die gibt es aber auch in anderen Ländern. Beispielsweise in den USA werden diese digitalen Friedhöfe immer mehr zum Trend. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass dieser Trend irgendwann nach Deutschland kommen wird. Inwieweit sich dann das Ganze hier in Deutschland entwickeln wird, kann man so ganz noch nicht sagen, aber es wird da auf jeden Fall etwas kommen.
Das heißt, wenn du jetzt mal in die Glaskugel gucken könntest und wir sagen jetzt einfach mal, wir gucken mal 20, 25 Jahre in die Zukunft. Wie ist dein Blick auf die Branche dann? Wie siehst du die Branche heute in 25 Jahren?
Hoffentlich im Bereich der Digitalisierung viel weiter, als sie heute ist. Das wäre mein persönliches Anliegen. Diese Branche wächst immer mehr mit jeder Herausforderung, beispielsweise auch durch die aktuelle Krise, die wir haben, also die Corona-Krise. Und ich hoffe, dass in 20 Jahren oder in 25 Jahren, wie gesagt, die Digitalisierung nach vorne gebracht wird, aber auch Aufklärung über unsere Branche, mehr Aufklärung geleistet wird, weil wir aktuell immer noch das Problem haben, dass beispielsweise qualifizierte Arbeitskräfte in dem Bereich fehlen. Es ist so, dass viele, das ist auch ein etwas sensibler Punkt, viele sagen, den Job möchte ich nicht machen, ich möchte nicht mit verstorbenen Menschen zu tun haben, und das stellt uns immer vor die Herausforderung, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, und ich hoffe, dass ich in 20 oder 25 Jahren oder hoffentlich auch in naher Zukunft da ein Umdenken in die Köpfe gesetzt hat.
Was denkst du, könnte da helfen, letzten Endes da auch eine andere Präsenz zu schaffen? Weil das, was ich jetzt so mitgenommen habe heute, fand ich auch teilweise sehr überraschend, mit welchen Themen ihr euch auseinandersetzt und wie umfangreich letzten Endes das ist. Ist das einfach so, dass da eine gewisse gesellschaftliche Präsenz fehlt für eure Berufsgruppe?
Natürlich. Also ich kann dir ein Beispiel geben. Jede Ausbildungsbörse, die ich bis jetzt besetzt habe, da war von einem Bestattungsunternehmen weit und breit keine Spur, weil einfach auch von den Bestattungsunternehmen dort keine Bereitschaft oder wenig Bereitschaft gebracht wird, dort qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiter zu werben, weil die meisten Betriebe ja auch Familienbetriebe sind, wie der Name auch sagt, ist auch sehr viel Familie involviert. Aber vor allem der demografische Wandel wird uns in naher oder in weiter Zukunft dazu zwingen, auch so mehr an die Gesellschaft heranzutreten und für qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv zu werben. Das wäre natürlich auch mein Wunsch.
Ja, das, was du aber ansprichst, sagt mir aber auch, dass es auch ein Stück weit ein hausgemachtes Problem ist. Also, dass man sich auch als Branche ganz klar natürlich auch nicht einer neuen Situation öffnet. Also, wenn du sagst, dass du der Einzige bist, der letzten Endes digitale Plattformen für Ausschreibungen nutzt, für Personalakquise, dann zeigt das natürlich auch, dass das ja letzten Endes auch wenig Verständnis für generell die andere Seite auch da ist. Also das heißt, das ist ja auch eine Diskrepanz, die dann meines Erachtens von beiden Seiten auch ein Stück weit kommt.
Natürlich, da sind beide Seiten etwas schuld dran. Und ich erlebe das beispielsweise bei unseren Auszubildenden. Ich bin im regelmäßigen Austausch mit unseren Auszubildenden. Und es ist wirklich so, dass bei jedem Auszubildenden in seiner Klasse, in seiner Schulklasse, die man dann besucht, kein einziger Mitschüler eine Ausbildung bei einem Bestattungsunternehmen hat. Sondern man ist meistens dann, ist man dann so ein Individuum in der Klasse, was dann halt da eine Ausbildung macht in einem Bestattungsunternehmen. Und das ist schade. Das finde ich sehr, sehr schade. Und da würde ich auch als Unternehmen und den Unternehmen auch immer raten, nutzt die Möglichkeiten, die es gibt, auf digitalen Plattformen zu werben, auf Facebook, auf alle anderen sozialen Medien, auf den Medien der Arbeitsämter und der Behörden und versucht wirklich so, die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Arbeitskräfte für euch zu gewinnen. Denn so machen wir es. Wir haben auch mittlerweile über Facebook als Bestattungsunternehmen Bewerbungen zugesendet bekommen. Und wir haben jetzt unseren ersten Mitarbeiter hier am Standort Düsseldorf eingestellt, der eine Bewerbung über Facebook uns zukommen lassen hat. Und da sage ich auch immer, nutzt diese Möglichkeiten, denn es bringt auch was.
Toll. Also finde ich ein gutes Beispiel dafür, dass man letzten Endes auch wirklich mit dem Öffnen hin zu einem digitaleren Umfeld und auch sich dem Öffnen der neuen Generation gegenüber letzten Endes auch am Ende etwas zurückbekommt.
Das stimmt. Und ich freue mich sehr darüber, dass es in dem Fall dann geklappt hat. Und es ist für mich persönlich auch ein Meilenstein, den man dann gegangen ist auf dem Weg und somit dann auch über so einen Kanal dann auch einen qualifizierten Mitarbeiter einstellen konnte.
Wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, weil ich glaube, du bist einer von den Gästen, die wir bis jetzt hatten, der mit den meisten Vorurteilen oft auch begegnet wird. Deswegen gibt es etwas, was du so gar nicht mehr hören kannst, wo du sagst, das möchte ich eigentlich so nicht mehr.
Außerhalb des Unternehmens das Thema Corona und Querdenker. Das kann ich nicht mehr hören.
Okay. Dann beenden wir diese Folge damit. Das heißt, zukünftig weniger Corona, weniger Querdenker. Ich glaube, das wünschen wir uns auch alle. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank vor allem auch für die tiefen Einblicke, die du gegeben hast und dass du wirklich mal aufgezeigt hast, wie vielfältig auch so ein Bestattungsunternehmen sein kann, wie Innovation letzten Endes dort daraus auch entstehen kann. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, dass wenn ihr euer Startup zum Laufen gebracht habt und den Launch habt, dass wir mal in einem Jahr oder anderthalb Jahren nochmal zusammen eine Folge machen und schauen, wo ihr dann steht. Ich bin gespannt.
Sehr gerne. Bis dahin, bleibt gesund.
Ebenso.
Alles Gute.
Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue, spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast, hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.